Meine sehr geehrten Damen und Herren, die evangelikale Welt in Deutschland, in Europa und in der westlichen Welt ist in einer großen Krise. Tiefe Risse ziehen sich durch diese Bewegung. Die Fronten scheinen verhärtet und eine Einigung ist in weiter Ferne. Kompromisse wirken für die verschiedenen Seiten als inakzeptabel. Es geht um ein tiefgreifendes Thema, das mit vielen Unterthemen verknüpft ist und in Verbindung zu grundlegenden theologischen Fragen und gesellschaftlichen Entwicklungen steht und eine große Sprengkraft hat. Die Frage lautet: Ist eine Einheit in der Verschiedenheit möglich? Wie weit geht die Einheit? Wie groß darf die Vielfalt sein? Wie viel Verschiedenheit verträgt die Einheit? Spaltungen anhand des Themas gab es immer wieder. Die aktuelle Diskussion entzündet sich, Sie werden es ahnen, an der Streitfrage der Homosexualität und es geht darüber noch viel weiter hinaus. Wie spannungsreich diese Frage ist, wurde auch in vielen Kirchen mit Schnittmengen zur evangelikalen Bewegung deutlich. Wir merken es an der Spaltung in der weltweit methodistischen Kirche, bei der Spaltung bei den Anglikanern und in der westlichen Hemisphäre sind viele der großen Freikirchen mit dieser Streitfrage beschäftigt. Vielleicht beschäftigt sich auch Ihre Gemeinde vor Ort intensiv mit diesem Thema und erlebt, wie herausfordernd diese Diskussionen sind. Neben sachlichen Argumentationen kommen leider immer wieder auch rhetorische und emotionale Entgleisungen dazu. Warum ist das so? Carl Truman hat ein hervorragendes Buch geschrieben, Der Siegeszug des Modernen Selbst. Und dort schreibt er, ethische und politische Diskussionen sind heute so erbittert und aussichtslos, weil es keine allgemein akzeptierte Grundlage mehr gibt, auf der solche Diskussionen konstruktiv geführt werden könnten. Zum Teil stelle ich mir die Frage, ob diese Problematik nicht auch in unserer aktuellen Debatte ähnlich sein könnte. Aber dazu komme ich noch später. Unsere Frage lautet also zugespitzt, ist eine geistliche Einheit möglich, wenn in sexualethischen Grundsatzfragen unüberbrückbare Gegensätze bestehen? Und damit sind wir bei der Frage der Homosexualität. Ich halte die traditionelle evangelikale Sichtweise, also dass sexuelle Intimität und Geschlechtsverkehr ihren exklusiven Platz in der Ehe von Mann und Frau hat, für wichtig, für richtig und für unaufgehbar. Ich sehe von den biblischen Schriften keine andere Möglichkeit unter der Voraussetzung, dass die Bibel das Wort Gottes ist und für uns in Glauben, Lehre und Leben verbindlich ist. Auf dieser Grundlage können wir nicht zu einem anderen Ergebnis kommen. Es gab natürlich Versuche, das biblische Verbot vom gleichgeschlechtlichen Geschlechtsverkehr lediglich auf Formen von sexueller Ausbeutung und Unterdrückung zu deuten. Das scheitert aber an den historischen Gegebenheiten und an einer seriösen Exegese. In meinem Buch Evangelikale und Homosexualität begründe ich das ausführlich und zeige auch, dass liberale Exegeten, wie beispielsweise William Loder, auch zu diesem Ergebnis kommen, aber weil sie ein anderes Bibelverständnis haben, der Bibel bewusst widersprechen und deswegen zu anderen Folgerungen in der Ethik kommen. Deutlich wurde das bei William Loder in seinem 2022 erschienenen Buch zur Homosexualität, Sex Then and Now. Da geht er ausführlich darauf ein, beziehungsweise fasst es alles zusammen und kommt zu dem Ergebnis, dass Paulus und die neutestamentlichen Texte verschiedenste Formen der Homosexualität kannten und das bekannt war und durchgehend negativ bewertet wurde. Die These, dass die Antike nur ausbeuterische Formen der Homosexualität kannte, lebt fast nur noch in einzelnen postevangelikalen Kreisen weiter. Nach meiner Beobachtung fängt dort allerdings auch bereits an, sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass es ein historischer Irrweg ist. Denn diese Sichtweise gilt als historisch widerlegt und wir dürfen eher von einer Wunschvorstellung als von einer seriösen Wissenschaft sprechen. Wir können vielmehr festhalten, dass die biblischen Texte hier eindeutig sind und nachweislich von einem generellen Verbot von gleichgeschlechtlichem Sex sprechen. Die Frage, nach der sich die Diskussion um Einheit in Vielfalt stellt, ist, wie geht die Christenheit damit um, wenn der Bibel eindeutig widersprochen wird? Wie verhalten wir uns, wenn ein christlicher Grundkonsens in der Lebensführung, der 2000 Jahre Bestand hatte, innerhalb von Jahren über Bord geworfen wird? Wir werden uns nachher noch die Frage stellen, ob die Sexualethik einfach nur ein Nebenthema ist oder ob eine formelle Einheit hier höher zu gewichten ist. Zuerst aber geht es mir darum, einen sauberen Umgang mit Veränderungen in der Theologie aufzuzeigen. Ganz grundlegend können wir bei Streitthemen und bei Veränderungen sagen, wir brauchen einen ehrlichen und redlichen Umgang, wenn sich Meinungen und die Theologie maßgeblich ändern. In der Politik ist es klar, wenn Sie zum Beispiel Mitglied einer sozialistischen Partei sind, dann kann es sein, dass Sie mit der Zeit Ihre Überzeugungen ändern. Das ist natürlich Ihr gutes Recht. Wenn Sie dann die Position von Marx vollständig ablehnen und stattdessen einen Kapitalismus nach Adam Smith vertreten, dann ist es durchaus legitim. Wenn Sie jetzt aber kommen und sagen, Ihre Position sei die wahre sozialistische Sicht und Toleranz und Akzeptanz hierfür einfordern, dann ist das unredlich. Vielmehr wäre der Wechsel zu einer entsprechenden Partei die notwendige und redliche Konsequenz. Ich kann mir nicht helfen, aber mir kommt es bei uns Evangelikalen so vor, dass genau diese Konsequenz fehlt, dass sie als nicht notwendig erachtet wird. Und das ist unredlich. Oft werden dann Argumente vorgebracht, die Sexualethik sei nur ein Nebenthema und daher seien Veränderungen in der Theologie und der daraus folgenden Lebenspraxis in Ordnung und von der evangelikalen Christenheit zu tolerieren oder zu akzeptieren. Aber das trifft nicht zu. Der christliche Glaube hat eine Mitte und damit auch Grenzen. Wenn die Grenzen überschritten werden, benötigen wir die Ehrlichkeit, das einzugestehen. Eine Änderung der Position und ein gleichzeitiges Bleiben in der Gruppe mit dem Werben um Akzeptanz provoziert Spaltungen. Paulus schreibt zu diesem Thema an die Gemeinde in Rom: Ich bitte euch aber, Brüder, nehmt euch vor denen in Acht, die von der Lehre abweichen, wie ihr sie gelernt habt. Sie rufen nur Spaltungen hervor und bringen den Glauben der Geschwister in Gefahr. Geht ihnen aus dem Weg. Das steht in Römer 16, Vers 17. Was ist also, wenn sich Sichtweisen in der Theologie grundlegend ändern? Wir Theologen, wir entwickeln unsere Sichtweisen in unterschiedliche Richtungen weiter. Das ist bekannt. Die Frage ist nur, wie sieht ein redlicher Umgang mit Veränderungen aus, wenn die neuen Erkenntnisse grundlegend mit dem Profil der eigenen Kirche, der Denomination widersprechen? Ein Beispiel. Wenn ein katholischer Theologe zu der Erkenntnis kommt, dass die Säuglingstaufe und die Taufwiedergeburtslehre nicht biblisch vertretbar seien, dann könnte er versuchen, seine Kirche grundlegend zu verändern und seine neue Erkenntnis zu bewerben und für Akzeptanz eintreten. Er könnte auch Teil seiner Kirche bleiben, gegen seine Überzeugungen handeln und Säuglinge taufen. Eine weitere Möglichkeit wäre aber, dass sich dieser Theologe einer entsprechenden Freikirche anschließt, die zu seinem theologischen Profil passt. Die Frage, die sich unsere evangelikale Bewegung hier stellen muss, ist die, ob die inhaltliche Position, die ein komplett Widerspruch zum bisherigen Profil in der Grundlage der Sexualethik nicht ähnlich anzusehen ist. Gleichzeitig stehen Pastorinnen und Pastoren vor der Frage, wie sie im Wissen um das bisherige evangelikale Profil mit einer nicht kompatiblen Positionierung umgehen. Wenn jetzt ein deutlicher Widerspruch zu einem bestehenden Profil vorhanden ist, muss die Frage gestellt werden, ob es sinnvoll und redlich ist, einen gemeinsamen Weg zu versuchen, welcher zwangsläufig zu Konflikten führt und von Konflikten überschattet wird. Warum wird das Thema so heiß diskutiert? Ist Sexualethik jetzt die zentrale Frage oder nicht? Behandeln etwa die alten kirchlichen Bekenntnisse dieses Thema? Geht es also nicht nur um eine Nebensache bei der Frage? Wohl kaum. Übrigens, auch aus einer postevangelikalen Perspektive kann die Frage der Sexualethik und der Homosexualität nicht ein Nebenthema sein. Dazu reicht schon ein Blick in die aktuellen Veröffentlichungen von zahlreichen Podcast-Folgen oder schriftliche Veröffentlichungen von postevangelikalen Akteuren. Die zeigen, dass die sich sehr engagiert mit dem Thema der Homosexualität beschäftigen. Auch Initiativen wie Coming In zeigen, dass das Thema und ein angestrebter Paradigmenwechsel eine große Priorität in einigen Gruppen hat. Auch in anderen Bereichen der Sexualethik sehe ich eine Entwicklung weg von der traditionellen Sichtweise hin zu völlig neuen Formen. Übrigens, von manchen Vertretern aus der postevangelikalen Szene erlebe ich auch in Bezug auf mein Buch eine erstaunliche Intoleranz und zum Teil eine aggressive Polemik gegen die traditionelle ethische Bewertung von Homosexualität. Deswegen habe ich bei den Akteuren Zweifel, ob die oft von denen geforderte Toleranz gegen ihre ethischen Bewertung auch dann noch gilt, wenn sie die Mehrheit haben sollten. Beispiel dürfte auch der zeitlich begrenzte Gewissensschutz in einigen Landeskirchen sein, durch die die Pfarrer nur noch zeitlich begrenzt gleichgeschlechtliche Trauungen ablehnen können. Und auch aus einer evangelikalen Perspektive können wir bei Homosexualität und Sexualethik allgemein nicht von einer Nebensache sprechen. Der Grund ist, die Bibel lässt nicht zu, dass es als Nebenthema gesehen wird. Sex betrifft die christliche Nachfolge Jesu, der Herr über alle Lebensbereiche ist. Auch das für uns Menschen sehr wichtige und spannende Thema der Sexualität. In der Bibel ist Sex kein Nebenthema. Ulrich Wilkens schreibt hier richtig in seiner Theologie des Neuen Testaments: In allen Mahnungen zum christlichen Leben nimmt das sexuelle Verhalten den obersten Rang ein. In seinen frühesten Briefen an die Christen in Thessalonik, unmittelbar nach der kurzen Zeit ihrer Missionierung, schreibt der Apostel Paulus ihnen, um die ethische Grundüberlieferung, die er gelehrt hat, zu befestigen. Ulrich Wilkens zitiert dann auch noch 1. Thessalonicher 4 und dort steht in Versen 2 bis 5: Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von allen sexuellen Sünden fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Soweit der Bibeltext. Christliche Ethik, und das müssen wir auch da beachten, die kann nicht von der Dogmatik getrennt werden. Das wird schon im Römerbrief im Kapitel 6 deutlich. Wir können Ethik und Dogmatik, also Glauben und Leben, unterscheiden, aber nicht voneinander trennen. Das ist übrigens ein Unterschied zur Gnosis. Die Lebensführung kann nicht vom christlichen Glaubensinhalt abgekoppelt werden. Das ist nicht möglich, das ist nicht christlich. An der Ethik werden dogmatische Grundlagen sichtbar. Nochmals, Glauben und Leben sind zu unterscheiden, aber nicht voneinander zu trennen. Der christliche Glaube drängt in das Leben und im christlichen Leben wird wahrer Glaube sichtbar. Die Frage, die sich alle Seiten stellen müssen, ist, ob die Sexualethik eine Trennung rechtfertigt. Ich habe drei Aspekte, die wir hier beachten müssen. Zuerst, was ist überhaupt christliche Einheit? Das ist der erste Aspekt. Wichtig ist, Einheit können wir nicht einfach nur institutionell oder formal festzurren. Einheit ist eine von Gott gegebene Größe, welche in verschiedenen Formen in Gemeinden und Werken sichtbar wird. Sie ist geistlich in der universellen Christenheit deutlich. Und das Ziel ist natürlich, dass sie auch auf der Erde sichtbar wird. Sichtbar wird sie in heruntergebrochenen Stadien in der Ortsgemeinde und in verschiedenen Stufen der Beziehung zwischen Ortsgemeinden untereinander und verschiedenen Organisationsstrukturen. Was aber auch gilt, ist, christliche Einheit ohne die zentrale Wahrheit ist nicht möglich. Christliche Einheit braucht Wahrheit, die in Liebe festgehalten wird. In Epheser 4, 3 bis 16 sehen wir, dass es um eine Einheit des Geistes geht, welche in der sichtbaren Gemeinde zu bewahren ist. Diese Einheit wird in dem Text mit konkreten Glaubensinhalten wie der Taufe, dem Herrnsein Christi und einer Festigkeit in der christlichen Lehre gegenüber falschen Lehren gefüllt. Christliche Einheit bedeutet nicht das Aushalten von Lehren, die dem Glauben an Christus diametral entgegengesetzt sind. Natürlich bedeutet es jetzt auch nicht, dass wir eine Übereinstimmung in allen Glaubensfragen benötigen. Wir können insgesamt von verschiedenen Kategorien viel mehr sprechen. Es gibt teils notwendige Punkte. Außerhalb von diesen Lehren beginnt der Status Confessionis, das heißt, dann hört Kirche auf, Kirche Jesu zu sein. Diese Lehren sind zum Beispiel die Auferstehung von Jesu, sein selbst stellvertretender Sühnetod und seine Gottheit. Dann gibt es aber auch wichtige Fragen, über die innerhalb einer Ortsgemeinde oder einer christlichen Kirche, einem Gemeindebund Einheit notwendig ist. Zum Beispiel die Frage, wie machen wir es mit der Taufe? Dann gibt es Fragen, die zwar nicht unwichtig sind, aber innerhalb von verschiedenen Gemeinden unterschiedlich gedeutet werden können. Klassiker wäre die sogenannte Endzeit. Und zuletzt gibt es die ganzen Fragen, zu denen die Bibel nichts sagt, die einfach nur Geschmacksfragen oder Traditionen sind und die keine Trennung hervorrufen dürfen. Wie sieht es jetzt mit der Sexualethik aus? Ist eine Einheit hier theologisch legitim? Ist sie praktisch durchführbar oder sogar eine Notwendigkeit? Damit kommen wir zum zweiten Aspekt. Zu beachten ist nämlich, dass bei der Frage der Sexualethik eine grundlegende Frage mitschwingt. Die Frage, ob die Bibel als Wort Gottes Grundlage für Glauben und Leben ist. Ich vertrete die Position, dass die biblischen Texte nachweislich jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb einer Ehe von Mann und Frau verbieten. Hier stimmen mir auch sogenannte progressive Theologen wie William Loder zu. Er kommt aber aufgrund von seinem liberaleren Bibelverständnis zu einer anderen ethischen Beurteilung. Es ist aber für ein reformatorisches Christentum grundlegend, dass die Bibel als Wort Gottes die Entscheidungsgrundlage für Glauben und Leben ist und die höchste Norm ist. Wenn der Wort-Gottes-Charakter der Bibel abgelehnt wird, ist die Grenze einer möglichen Einheit überschritten. Ein solcher Glaube setzt sich selbst außerhalb der Einheit der Gemeinde Jesu Christi. Damit komme ich zu unserem dritten Punkt, zum dritten Aspekt. Jesus selbst kritisiert die Gemeinde scharf, die duldet, dass sexuelle Sünden in ihrer Mitte propagiert und akzeptiert werden. Das wird in der Kritik von Jesus an die Gemeinde in Thyatira deutlich. Das findet mir in Offenbarung 2, 18 bis 29. Bevor wir uns jetzt intensiver mit dem Text befassen, möchte ich noch einen kurzen Rückblick auf die aktuelle Entwicklung in der Diskussion machen. Wir gehen ja jetzt nicht voraussetzungslos in die Debatte hinein. Was wir haben, ist erstmal ein 2000 Jahre alter christlicher Konsens, dass Sex seinen einzigen Platz in der Ehe von Mann und Frau hat. Bis vor wenigen Jahrzehnten galt dies als Konsens überall. Erst vor wenigen Jahren wurde in der evangelikalen Welt daran gerüttelt. Wenn ich jetzt in Gesprächen höre, dass es vor allem darum geht, unterschiedliche Positionen nebeneinander gelten zu lassen, ja, dann höre ich die Worte wohl. Nehmen bei einigen auch wirklich die Ernsthaftigkeit dahinter wahr. Ich habe Respekt davor und glaube ihnen auch. Aber bei vielen anderen wiederum fehlt mir der Glaube gegenüber den Beteuerungen. Insbesondere bei manchen der postevangelikalen Hauptakteure in der Diskussion. Wenn bekannte postevangelikalen Theologen zum Beispiel behaupten, dass die konservative Ethik wortwörtlich Menschenleben kostet, dann zeigt das ein bedeutendes Maß einer unversöhnlichen Diskussionskultur. Gleichzeitig gilt für die Vorwürfe, die mir häufig begegnen, wie der Queerfeindlichkeit oder der Homophobie. Von anderen postevangelikalen Vertretern erlebe ich den Vorwurf, dass ich mich der Sünde der Ausgrenzung schuldig mache, weil ich vertrete, dass Sex seinen Platz exklusiv in einer Ehe von Mann und Frau hat. Meiner Meinung nach wird hier vielmehr ein kompletter Paradigmenwechsel angestrebt. Hier gibt es 4 Schritte zur Umkehr der Normen, die ich auch in der aktuellen Debatte beobachte. Zuerst Toleranz. Hier wird eine Tolerierung der neuen Sexualethik innerhalb von evangelikalen Gemeinden und Organisationen gefordert. Wenn das durch ist, wird zu Schritt 2 angesetzt, die Gleichberechtigung. Es wird gefordert, dass neben der traditionellen christlichen Sexualethik auch eine neue Sexualethik als christlich und gleichberechtigte offizielle Position vertreten wird. Und das Dritte, was wir jetzt schon immer wieder erleben, eine Umkehr der Normen. Dann wird versucht, die neue Sexualethik als die prägende Ethik einzuführen und die andere Ethik abzuwerten. Der 4. Schritt ist der Übergang zum Angriff. Jetzt wird Druck auf diejenigen ausgeübt, welche die alten Normen noch vertreten. Sichtbar wird es in den großen Landeskirchen, bei denen der Gewissensschutz für Pastorinnen und Pastoren aufgehoben wird, wenn sie keine gleichgeschlechtliche Trauung durchführen wollen. Aber auch in der medialen Welt und auf den sozialen Medien wird es immer wieder deutlich. Im Nachgeben jetzt gegenüber den postevangelikalen Forderungen scheint nur auf den ersten Blick eine Lösung zu sein. Wenn Sie jetzt so ähnlich sind wie ich, dass Sie gerne harmoniebedürftig sind und Frieden mögen, dann sind wir hier in einer besonderen Gefahr. Hier scheint das Appeasement eine verführerische Möglichkeit zu bieten. Am Ende werden sich aber postevangelikale Hauptvertreter nicht mit der Toleranz zufrieden geben. Sie bezeichnen es als eine Einigung auf Kosten der Betroffenen. Die traditionelle christliche Sexualethik ist für sie eine Versündigung an den Menschen. Es ist jetzt so, es dürfte ohne große Verwerfungen möglich sein, neue, liberale, postevangelikale Gemeindestrukturen zu gründen oder sich Strukturen wie den Landeskirchen anzuschließen. Aber ich beobachte oft, wie hier der Weg stattdessen von einem maximalen Konflikt gewählt wird. Wir erleben in der evangelikalen Welt, wie eine Minderheit lautstark versucht, den historisch-christlichen Konsens zu kippen. Damit wird eine Spaltung von Gemeinden und Denominationen nicht unbilligend in Kauf genommen, sondern sie wird auch aktiv befeuert. Ich habe den begründeten Verdacht, dass es hier am Ende zu einem Verdrängungskampf kommt, bei dem postevangelikalen Vertreter die Evangelikalen aus den Gremien und Ämtern in Gemeinden und Werken verdrängen möchten, um ihre neue Theologie durchzusetzen versuchen. Taktisch ist es derzeit noch klug, die häufig geforderte Toleranz und die Gleichberechtigung zu fordern. Die nächsten Schritte sind nur eine Frage der Zeit und zu teilen erlebe ich sie schon. Die Aussagen von postevangelikalen Vertretern lassen keinen Zweifel daran, dass es ihnen in der Frage der Homosexualität nicht um ein wertschätzendes Nebeneinander geht, von liberalen und bibeltreuen Positionen, sondern um einen kompletten Paradigmenwechsel. Mit dieser Vorbemerkung komme ich zu den Aussagen von Jesus in seinem Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira. Das war eine Gemeinde, die erstmal toll gewirkt hat. Die hat viel geleistet. Hey, die haben es geschafft, einen Gemeindebau in einem schweren Umfeld zu bewerkstelligen. Ihr hingebungsvoller Dienst, der war vorbildlich. Sie steigerten ihn sogar noch. Aber Jesus hatte trotz dem ganzen Guten einen deutlichen Kritikpunkt an die Gemeinde. Wir lesen in Offenbarung 2, Vers 20. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt diese Isabel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Diener zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen vom Opferfleisch, das den Götzen geweiht wurde. Vielleicht denken Sie jetzt, huiuiui, das ist sehr direkt, wie Jesus da ist. Er nennt eine selbsternannte Prophetin Isabel. Das ist echt ziemlich scharf. Aber der Grund von Jesus ist, sie verführt Christen zu sexueller Sünde und zum Essen von Götzenopferfleisch. Aber das ist nicht unser Hauptthema jetzt. Für die Gemeinde damals war das bestimmt erstmal ein Schock. Die gefeierte Prophetin wird von Jesus sowas von abgekanzelt. War es nicht diese Isabel von Thyatira, die den Weg zwischen Glauben und Gesellschaft gezeigt hat? Ermöglichte sie nicht einen Kompromiss, der gangbar war? Die sexuelle Freiheit, die sie propagierte, wem konnte das schon schaden? Und war es nicht auch einvernehmlich? Führte ihre Lehre nicht raus aus der gesellschaftlichen Isolation? Konnte der Glaube nicht so zeitgemäß in die Gesellschaft integriert werden? Aber auch die Gemeinde wird von Jesus sehr scharf kritisiert. Sie lässt es zu, dass in ihrer Mitte sexuelle Sünden propagiert werden. Sie waren vielleicht gar nicht mal einer Meinung mit ihr, aber sie ließen sie gewähren. Vielleicht wollten sie ein vielfältiges Spektrum repräsentieren. Vielleicht dachten sie, wir wollen Platz auch dafür bieten, dass Leute, die eine freiere Liebe propagieren, ihren Platz bei uns finden. Und wer sind wir denn hier an Urteilen zu sprechen? Und genau damit wurde die Gemeinde vor Gott schuldig. Konrad Bussemer, das ist ein prägender Theologe der freien evangelischen Gemeinden, schreibt dazu, wie der Herr Jesus Christus selbst die Gemeinde beurteilt, die das Böse in ihrer Mitte duldet, das sehen wir besonders in den 7-Cent-Schreiben der Offenbarung, so in dem nach Pergamon und dem nach Thyatira. Hier lesen wir die Worte ernster Rüge. Die Gemeinde muss deshalb wachsam sein und sich offene Augen erbitten und Kraft, das Böse zu überwinden, sei es zur Errettung, sei es zum Gericht. Keinesfalls darf die Gemeinde falsche Weitherzigkeit oder gar ungeistlicher Laxheit verfallen. Täte sie das, so setzte sie sich im scharfen Widerspruch gegen den Geist des Neuen Testaments und das Wort und die Praxis der Apostel. Meiner Meinung nach stehen wir leitenden Gemeinden hier in der Verantwortung. Ich habe ja das Buch Evangelikale und Homosexualität geschrieben und darin schreibe ich dazu, so wird eine Gemeinde vor Gott schuldig, wenn sie duldet, dass in ihrer Mitte Lehren verbreitet werden, die Menschen zu sexuellen Sünden führen. Vielmehr müssen sie dem entgegentreten. Wenn sexuelle Sünden zu der Frage nach persönlicher Meinungen werden, über die man in der Gemeinde unterschiedlich denken kann, dann wird Christus dies der Gemeinde als Sünde vorhalten. Leiter der Gemeinden haben hier als Hirten ihre Gemeinden und Mitglieder vor Irrwegen zu schützen. Eine christliche Gemeinde hat durch ihre Mitte und durch ihr Profil automatisch auch Grenzen. Es gibt auch Grenzen, bei denen das Akzeptieren der Überschreitung Sünde werden kann. Und in der Frage der sexuellen Sünde ist das definitiv der Fall. Hier geht es um den Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort. Gemeinden, die dies in ihrer Mitte akzeptieren, werden auch vor Gott schuldig. Was ist jetzt, wenn die Positionen unversöhnlich gegenüberstehen? Was ist, wenn Wege sich trennen? Ich möchte hier zum Schluss ein abgeändertes Prinzip der versöhnten Verschiedenheit vorstellen. Hier, bei diesem Prinzip, gehen zwei Gruppen nach einem koordinierten Prozess auf separaten Wegen versöhnt weiter. Das Prinzip der versöhnten Verschiedenheit greift dann, wenn eine Einigung nicht möglich ist und eine formelle Einheit um jeden Preis eine gemeindliche Lähmung hervorrufen könnte. Bei nicht beizulegenden Konflikten, in denen eine Lösung nicht in Sicht ist und jeder Kompromiss für alle Beteiligten nicht mit dem Gewissen vereinbar ist, dann wäre das Prinzip der versöhnten Verschiedenheit ein gangbarer Weg. Es wird einfach nüchtern die Feststellung getroffen, dass ein gemeinsamer Weg nicht gut fortgeführt werden kann. Es kann daran liegen, dass Entwicklungen entstanden sind, welche die Grenze der Anschlussfähigkeit überschreiten. Hier dürfte ein Weitergehen auf getrennten Wegen zwar schmerzhaft sein, aber als kleineres Übel zu betrachten sein. Es ist auf jeden Fall besser als ein dauerhafter Streit, welcher die missionarische und gesellschaftliche Arbeit der evangelikalen Bewegung lähmen wird und am Ende zu viel verletzenderen Trennungen führen dürfte. Nachdem das festgestellt wurde, sucht man nach Lösungen, die den Bedürfnissen von den verschiedenen Seiten auch gerecht zu werden versucht. Diese Form der versöhnten Verschiedenheit spricht sich auch nicht gegen den fortgeführten Dialog aus. Vielmehr werden Diskussionen ausdrücklich gewünscht. Beispiele von so einer Form von der versöhnten Verschiedenheit dürfte das Verhältnis von evangelikalen Gemeinden in der Debatte mit evangelischen und katholischen Kirchen sein, welche von der Theologie jetzt nicht unbedingt mit der evangelikalen Frömmigkeit zusammenpassen. Ob in der aktuellen Streitfrage die versöhnte Verschiedenheit ein guter Weg ist, müsste man natürlich in ganzen Gremien und Gemeinden kritisch und kontrovers diskutieren. Klar, aber rein pragmatisch betrachtet braucht man auch insgesamt eine Sondierung, die ehrlich, offen und transparent ist, in denen die verschiedenen Gruppen ihre Positionen deutlich auf den Tisch legen, ihre langfristigen Ziele deutlich machen. Das ist notwendig. Da dürfen auch rote Linien aufgezeigt werden. Aber wir brauchen hier eine offene Kommunikation, bei der intransparent und solche verschwörerischen Methoden nicht angewandt werden. Meine persönliche Meinung lautet, wenn wir Einheit auf der Basis von Wahrheit in Grundfragen und in ihrer Auswirkung auf die Ethik erreichen können, dann gibt es auf der anderen Ebene, auf Erkenntnisfragen, durchaus auch eine Vielfalt. Wenn diese Einheit auf der Basis aber nicht erreicht werden kann, dann wird die Vielfalt zu einer Vielheit und die geistliche Einheit zerbricht. Deswegen müssen wir hier von einer Zukunftsfrage der evangelikalen Bewegung reden. Zuletzt, wie geht's weiter? Ich befürchte, dass wir noch einige turbulente Jahre vor uns haben. Vermutlich wird es noch so kommen, dass es weitere Erschütterungen und Konflikte gibt. Ob das Schlimmste vorüber ist? Ich hoffe es zwar, aber ich wage es zu bezweifeln. Eine gute Lösung braucht auf der einen Seite Überzeugungsarbeit, aber auf der anderen Seite muss das evangelikale Profil wieder geschärft und betont werden. Es muss deutlich werden, wann eine Unvereinbarkeit vorliegt und auch hier müssen Grenzen gezogen werden. Ich bin aber auch der Meinung, dass der biblische Glaube und eine biblisch fundierte Ethik Zukunft haben. Auch im deutschsprachigen Europa. Die Kirche der Zukunft wird sich vom Wort Gottes her definieren lassen und ihre Ethik auf der Grundlage der Bibel definieren und leben. Das wird die Kirche der Zukunft auch dann tun, wenn sie damit im Widerspruch zum Zeitgeist steht. Das ist der Weg, den die von Gott gesegneten Kirchen in der Geschichte gegangen sind. Im Gegensatz dazu werden Kirchen, die sich dem Zeitgeist im Widerspruch zum Wort Gottes unterstellen, geistlich Schaden erleiden und langfristig in der Irrelevanz untergehen. Am Ende halte ich Folgendes für sicher und bereits mehrfach von der Kirchengeschichte bestätigt. Die Kirche der Zukunft wird theologisch konservativ und in ihren Formen vielfältig und kreativ sein, oder sie wird gar nicht sein.